Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Zur Ausgabe Nummer 26 schon wieder. Es ist ein Wahnsinn. Das politische Quartett ist der Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir nehmen heute genau an dem Abend auf, an dem üblicherweise in Wien eine der größten rechtsextremen Vernetzungsanstaltungen stattfindet, der sogenannte Akademikerball. Mit Akademikern und Akademikerinnen hat das relativ wenig zu tun. Wir hoffen, dass welche sind, die Stepper sind und ein Studium abschließen. Aber es sind auf jeden Fall rechte Arschlöcher irgendwie. Aber das ist ja nichts besonders Neues. Wir leben in einem Land, wo es rechte Mobilisierungen seit Ewigkeiten gibt. Irgendwie, da kann man bis ins Mittelalter zurückgehen, wenn man an die Pogrome gegen Juden und Jüdinnen denkt zum Beispiel. Wir wollen uns deswegen nicht nur aktuell, sondern ein bisschen historisch mit dem Thema beschäftigen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Marlise,
Werner,
Sabine
und Axel. Wenn wir uns mit rechten Mobilisierungen beschäftigen, dann glaube ich, ist vielen von uns klar, warum man gegen diese ist und warum man gegen ihre Aussagen sind. Wir merken das aktuell auch bei den ganzen Corona-Demos, wo wirklich unpackbar altgeistige Dinge wieder zum Vormund kommen, irgendwie von der jüdischen Impfung bis zu was der Kuckuck was in Wirklichkeit. Womit wir uns aber auch auseinandersetzen müssen, ist die Frage, wie funktionieren rechte Mobilisierungen überhaupt?
In erster Linie ist sozusagen das Prinzip von Rechtspopulisten und auch rechten Organisationen einmal ein Generalangriff auf Institutionen, auf Eliten und auf Organisationen zu setzen. Also, und das möglichst mit einer knackigen Kernbotschaft. Also sagt zum Beispiel, Mr. Kickl sagt, in der Regierung sitzen lauter Falotten und wir sind die Einzigen, die die Freiheit der Bürger schützen, zum Beispiel in Bezug auf Impfung. Und sie erfinden in dem Zusammenhang immer sofort auch Sündenböcke. Das ist sozusagen das Prinzip von rechten Organisationen. Sie bezeichnen die anderen sozusagen auch immer so sehr, sehr abwertend. Sie grenzen aus. Sie nutzen auch ganz gezielt ja Aussprüche, sogenannte Nazi-Aussprüche, weil sie damit sozusagen Aufmerksamkeit erzielen wollen und sozusagen in der Öffentlichkeit damit vorkommen. Sie brechen in dem Zusammenhang Tabus. Und sie geben herkömmlichen politischen Begriffen eine neue Bedeutung. Also das können wir in mehreren Übungen dann im Nachhinein noch feststellen. In Wirklichkeit geht es um eine Übernahme der Macht. Dabei sind sie nicht zimperlich, sie verbreiten ganz gezielt Verschwörungsmythen. Sie planen langfristig sozusagen eine radikale Änderung des politischen Systems. Also meistens geht es mit einem so Art Führerprinzip einher. Sie stellen sozusagen jede moralische Autorität in Frage, ganz gezielt vor allem sozialdemokratische und gewerkschaftliche Einrichtungen. Und sie wollen auch den Staat umbauen und dazu ist ihnen jede Sache recht. Sie bündeln auch ihre Feinde. Sie sagen zum Beispiel, Gewerkschaften und Sozialdemokraten geben sie so einen jüdischen, antisemitischen Akzent dazu. Ja. Also, und sie sagen, und das ist eine ganz wesentliche Sache, sie sagen von sich aus, wir sind das Volk und nicht die anderen.
Es ist halt immer, also das ist mit dem Rechtssein und dem Linkssein, es geht ja im Prinzip nach den gleichen Schritten. Zuerst muss man sich einmal eine Wir-Gruppe schaffen. Wir sind wir und der Unterschied zwischen rechts und links ist, links schließt niemanden aus, rechts sagt sehr wohl, wenn du zu uns gehörst, dann bist du ein Guter und alle außen um und um sind die Feinde. Ja, bei den Faschisten waren es die Juden und Jüdinnen, die Asozialen, die Homosexuellen und alle die ihnen halt nicht in ihr Konzept gepasst haben. Und Jetzt sind es halt alle jene, die vernünftig sind und sich impfen lassen oder halt den Corona-Maßnahmen einhalten. Das ist einmal das Erste. Wir brauchen eine Wir-Gruppe, also wir sind die Guten, wir sind das Volk. Und das Schlimme bei diesem Spruch, wir sind das Volk, ist ja das, dass sie uns, also alle, die nicht so denken, mit einschließen oder ausschließen. Das heißt, sie sagen, okay, wir sind das Volk und alle anderen, die nicht in dieser Wir-Gruppe drinnen sind, sind nicht das Volk. Also sie sprechen den Menschen, die außerhalb ihrer Gruppe sind, das Mitspracherecht ganz einfach ab und sagen, wir brauchen euch eh nicht, geht's weg. Und bei den Faschisten war dann auch noch, also das Nächste, zuerst haben sie einmal eine Wir-Gruppe gegründet, wir sind so super und wir haben die Lösung, wir sind der Heilsbringer. Ja? Und diese, sie haben ja nie konkrete Lösungen angesprochen, sie haben nur gesagt, wir bringen Arbeitsplätze. Welche Arbeitsplätze das sind, haben sie nicht dazu gesagt. Und weil es sind ja die bösen Juden und Jüdinnen, die uns ja alles wegnehmen und so weiter. Und das Ganze muss dann noch ganz emotional aufgeladen werden, das ist ganz wichtig, also nicht faktenbasiert. Ja? Weil das heißt zum Beispiel im Roten Wien, hast du das gesehen, das Rote Wien ist hergegangen und hat mit Otto Neurath und Käthe Leichter und so weiter, haben die sehr faktenbasiert gearbeitet und das hat super funktioniert für die damalige Zeit. Und die Faschisten, die dagegen aufgetreten sind, oder auch die Rechten, die Heimwehr und so weiter, die sind nur mit irgendwelchen Schwurbeleien daherkommen und irgendein Schaß, den sie halt erzählt haben. Aber das war der Schaß, den die Leute hören wollten. Und wenn es dir schlecht geht und dann kommt jemand und verspricht dir das Heil, ja, dass das wieder alles gut wird, dann, wenn du in einer gewissen Situation bist, glaubst du das ganz einfach. Und natürlich kommt dann auch noch dazu der militärische Faktor, ne? Weil die Heimwehr ist immer aufmarschiert am Sonntag und der Schutzbund ist natürlich auch aufmarschiert, aber weniger, also es war der Heimwehr, wenn du da dabei warst, dann war es plötzlich jemand, ne? Dann bist jemand gewesen. Und beim Schutzbund, wenn du dabei warst, hast du ja was verteidigt. Mhm. Ja? Die Errungenschaften zum Beispiel von der Ersten Republik. Und also wenn es jetzt einmal sagen, die Wir-Gruppe, wir haben eine militärische Formation, wir haben ein Zeichen. Ja? Und dann geht man her und Hitler hat ja nichts anderes getan, als ein bestehendes Zeichen einfach umzudeuten. Und wenn man das jetzt anschaut, also wenn ich jetzt sehe, dass da Leute mit dem gelben Judenstern draufgehen, auf ihrer Jacke haben und draufsteht ungeimpft, dann geht mir das Geimpfte auf.
Das Interessante ist, dass sie ja mit dieser Wir- und Ihr-Logik eigentlich, also sie sagen, wir sind die neuen Juden, indem sie sagen, wir die Ungeimpften sind die neuen Juden, aber tatsächlich erklären sie, dass alle, die geimpft sind, die neuen Juden sind. Ja, die werden ja aus ihrer Wir-Gruppe ausgeschlossen. Ja. Hingegen für uns Linke zum Beispiel gibt es ja objektive und eine subjektive Wir-Zugehörigkeit. Ja, ich meine, objektiv gibt es in der Gesellschaft einen unüberbrückbaren Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Das ist die objektive Realität. Aber wir schließen niemand aus der Arbeiterinnenbewegung, die Arbeit zufälligerweise oder die zufälligerweise das Glück gehabt hat, als Multimillionärin geboren worden zu sein. Und bewusst sie auf die Seite der arbeitenden Menschen stellt irgendwie. Von Friedrich Engels bis zu Marlene Eichhorn, um einen großen historischen Bogen zu schlagen. Ja? Also man kann subjektiv politisch aktiv sein in einer Bewegung, obwohl man objektiv von der Klassengehörigkeit nicht dazugehört. Das war bei Ihnen völlig unmöglich, weil nämlich der große Unterschied ist, Sie gehen von eigentlich unveränderbaren Merkmalen im Großen und Ganzen aus. Und das ist ja das, was tatsächlich der Kern von Rassismus und Faschismus ist. Ja, eben, du bist dunklerer Hautfarbe zum Beispiel, das lässt sich nicht verändern. Du hast eine komische Nasenform irgendwie. Lauter solche Sachen, die absolut nicht veränderbar sind. Und zweiten Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, finde ich total wichtig, Werner, dass du vorher gesagt hast, Verschwörungsmythen. Weil viele machen ja nicht immer den Fehler, Verschwörungstheorien dazu zu sagen. Und mit Theorie hat das überhaupt nichts zu tun. Insofern war die Formulierung des Mythos, man kann genauso Märchen sagen irgendwie, wobei es fast schon eine Abwertung für viele gute Märchen wäre, ja, tatsächlich irgendwie. Aber das, was Sie erzählen, ist insofern ein Märchen, weil es jeglicher faktischen Grundlage entbehrt.
Ja, wenn ich das jetzt vielleicht auch noch ein bisschen auf einem anderen Blickwinkel zusammenfassen darf. Für mich beruht die rechte Kommunikation eigentlich auf zwei Säulen. Die erste Säule, und das hast du eh auch schon angesprochen gehabt, ist eine eklatante Wissenschaftsfeindlichkeit. bei jeder Begründung, die sie auch in ihrer komischen Rassentheorie, das entspricht keinen wissenschaftlichen Logiken, also sie brauchen immer irgendein, also sie sind wissenschaftsfeindlich, dann kommt ein Feindbild dazu, das habt ihr eh auch schon erwähnt. Und für mich ist das auch jetzt so ein bisschen der Konnex zu der aktuellen Situation mit diesen Corona-Demos. Und es wundert mich nicht, dass diese ganzen Esoteriker mit den Rechten laufen, ohne zu reflektieren, dass das ja eigentlich Rechte sind. Weil die ja genauso denken. Das sind ja auch Menschen, die zwar jetzt nicht politisch im rechten Lager zu verorten sind vielleicht, aber die ebenso wissenschaftsfeindlich sind, die sich überhaupt nicht in der Tiefe mit Thematiken beschäftigen können. Und die halt, und das ist auch ein Merkmal der Rechten, die halt immer mit sehr niedrigen Instinkten der Menschen spielen und immer mit den Ängsten spielen. Und auf das springen halt sehr viele Menschen gut an. Und da gehören halt jetzt auch diese ganzen Corona-Schwurbler dazu. Und deswegen wundert mich das nicht, dass diese Gruppe so heterogen ist.
Es ist ja so, also ein Bekannter ist ein Impfgegner und der hat gesagt, so, er geht jetzt zu diesen Demos. Ja, weil da fühlt er sich gut aufgehoben. Und da sind Leute, die so denken wie er, und der ist vollkommen desillusioniert zurückgekommen, weil das Erste, was war, ist, also der ist halt durchgestanden und hat sich das angehört, und dann kommt einer zu ihm her und sagt zu ihm, hast du eh schon einen Bunker gebaut? Und der so, wieso? Naja, weil das Ganze ist ja viel größer als nur dieser Virus, und der wird die ganze Welt ausrotten, und nur die, die einen Bunker haben, werden überleben. Und so, und dann hat er gesagt, okay, von dem hat er sich dann entfernt. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann ist er halt wieder so durchgestanden, und dann ist einer gekommen und hat ihm tatsächlich Waffen angeboten. Also, und da kriege ich dann Angst. Hm. Ja, also da denke ich mir dann, okay, vielleicht kocht da gerade was zusammen, was ich gar nicht will, dass sie da zusammen kocht. Wie zum Beispiel auch das Auftauchen dieser Plakate, wo war das, in Oberösterreich? Weil die Faschisten haben ja, also die Nationalsozialisten haben ja auf die Geschäfte von Juden und Jüdinnen immer draufgepickt, kauft nicht bei Juden. Und jetzt so ähnliche Plakate, nur halt mit kauft nicht ein bei denen, die, weiß nicht, die 2G verlangen oder sowas, sind in Oberösterreich aufgetaucht. Und aber was mir ein bisschen Angst macht und was mir viel mehr Angst macht, ist, dass es eben diese Leute, die, selbst wenn Corona dann vorbei ist, weil sie haben da keinen Führer oder keine Führerin, sie haben da kein gemeinsames Zeichen. Sie sind über verschiedene soziale Medien zusammengeschlossen. Und in diesen sozialen Medien ist nicht nur, dass das total grotesk ist, was dort geschrieben wird, sondern auch, dass da jetzt Geschäftemacherei damit anfängt. Also mit Bitcoins und mit allem Möglichen drum und dran. Das heißt, eigentlich muss man Mitleid haben mit den Leuten, weil die ganz plötzlich von ungefähr weniges Geld gebraucht werden sollen, auch noch. Und was es halt jetzt noch nicht gibt, ist eben der Führer oder die Führerin, und die das Ganze sozusagen in eine geschlossene Gruppe bringt. Und ich glaube nicht, dass das wirklich funktionieren wird, aber es gibt da drinnen eine Gruppe, die ist wirklich radikal. Und vor dem, muss ich sagen, habe ich einen Heidenrespekt.
Naja, ich glaube, es gibt mehrere Gruppen drin, die wirklich radikal sind, weil es tatsächlich so ist, dass auf diese Demos praktisch alles versammelt ist, was an Personen oder Gruppierungen Rang und Namen in der radikalen und faschistischen, ja, Rechten in Österreich hat. Wir brauchen die Namen jetzt nicht erwähnen, sie sind alle bekannt. Ja. Was ich wichtig finde, uns bewusst zu machen, und da gibt es ein wunderbares Buch drüber namens Braune Magie, ist das ja, und das haben ja die Nazis auch bewiesen, dass Esoterik und Faschismus eigentlich die gleichen ideologischen Wurzeln haben. Ja, und das merkt man jetzt wieder irgendwie, wenn man ganze oder halbe Bezirksgruppen von den Grünen mit Klangschalen und Tralala auf die Demos für den Frieden herummarschieren, sieht irgendwie, ich frage mich irgendwie, wie das in die Köpfe von den Leuten zusammengeht. Da vorne gehen Leute irgendwie teilweise mit harten Kreuzen irgendwie oder zumindest mit eindeutigen Schrifttypen,
ja,
und eindeutigen dabei, Sprüchen. Ja. Und die glauben, man kann dort irgendwie für Frieden und liebt euch alle irgendwie so à la her wie im Film und so irgendwie gleich demonstrieren. Man kann bestimmte Themen mit bestimmten Leuten nicht machen. Und das zeigt einfach den unbewussten Hang von esoterischen Menschen zum Autoritären, zum von oben Abhängigen, nur dass sie sich halt oft nicht von Menschen abhängig machen, sondern von einer höheren Wesenheit, egal ob das jetzt ein Gott ist oder ein Baum, das ist ja austauschbar. Wir haben übrigens auch mal einen Politiker gehabt in einer bestimmten Partei, der der gerne Bäume umarmt hat.
Aber ich vermisse aber ein bisschen, muss ich sagen, wegen seiner
Sprüche. Ja, dieser esoterische Touch im Nationalrat hat schon was gehabt, irgendwie, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich möchte nur ganz kurz noch was klarstellen. Wenn wir jetzt von Esoterik reden, dann meinen wir natürlich wirklich immer eben die Bäume umarmer und Globuli schlucker und nicht die Leute, die sich mit alternativen medizinischen Methoden beschäftigen. Also da gibt es schon noch wirklich Abstufungen, das möchte ich wirklich betonen, weil ich halt selber auch aus dem Gebiet komme. Also wir wollen jetzt niemanden einen Kräutertee absprechen oder irgendwelche Naturheilverfahren, auf keinen Fall. Aber zwischen Esoterik und eben alternativer Medizin, da liegen auch nochmal Welten. Und wie immer ist es halt so, sobald irgendwas hochstilisiert wird, zu einer Art Religion wird, ist es schlecht in jeder Richtung. Und genau das ist halt das, was gerade passiert, massig. Und es gibt eine Studie, und die habe ich sehr interessant gefunden, die ist international erhoben worden. Es ist eben darum gegangen, wie Wissenschaft generell in der Bevölkerung aufgenommen wird. Und da schneidet Österreich extremst, wirklich extremst schlecht ab. Und das ist halt schon ein Alarmsignal, wo man einfach sieht, dass in der Bevölkerung eine massive Bildungslücke herrscht. Und an der muss man halt schon arbeiten. Und da muss man auch selbstkritisch sein und fragen, wo die herkommt.
Genau.
Bildungssystem würde ich jetzt einmal sagen.
Nicht nur, würde ich auch sagen. Ja.
Also ich glaube, es gibt ja nur eine ganz gravierende Unterscheidung halt zwischen diesen beiden Gruppierungen, die sich jetzt gegenüberstehen. Man sagt, die Entwicklung der Demokratie ist in Wirklichkeit die Geschichte von Widerspruch und Widerstand. Sonst hätte sich Demokratie ja nie entwickelt in unseren Gesellschaftssystemen. Ne? Und das, was da jetzt gepredigt wird, ist ja sozusagen ein Führerprinzip. Das steht einem ja diametral sozusagen.
Freiheit und Führerhandlung. Ne? Das ist ja.
Also steht einem gegenüber. Ne? Warum? Und jetzt könnte man schon jetzt, das ist ein Thema des heutigen Abends zu sagen, inwieweit haben politische Organisationen wie Gewerkschaft oder Sozialdemokratie es versäumt, diese Grundpfeiler der Demokratie wie Widerspruch und Widerstand sozusagen in ihren eigenen Organisationen sozusagen hochzuhalten und auch die Mehrheit der Bevölkerung, ihrer Mitglieder für das fit zu machen. Und was heißt das, wenn das da nicht passiert, wie anfällig sind die anderen für das Führerprinzip? Das ist aber ein bisschen eine andere Diskussion, sondern es ist schon sozusagen, aber man muss schon darauf achten, wenn man das unterscheidet, zu sagen, was ist das eine Prinzip und was ist das andere Prinzip. Also wo widerspricht sich der Führerkult sozusagen diesen demokratischen Prinzipien. Ne? Also das, glaube ich, das sollte man nicht außer Acht lassen. Und dieselbe Entwicklung gibt es übrigens auch in der Esoterikbewegung. Ne? Es hat ja sozusagen auch Mitte des 20. Jahrhunderts also eine rechte Abspaltung gegeben, die wir jetzt gerade erleben. Ne? Also sozusagen, das kommt dazu. Interessant heute ja, dass die Gruppe sozusagen, die da bei diesen Demos ja mitmarschiert jetzt, ja verzweifelt versucht, ja wissenschaftliche Aspekte zu finden. Ne? Sie zitieren ja immer irgendwelche eigenartigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die von irgendwo herkommen, meistens entweder aus dem amerikanisch-englischen Raum, wo sie dann außerstellt, dass die sozusagen nicht stimmen, beziehungsweise nur Halbwahrheiten sind. Ne?
Oder also, gar nicht gibt, diese Studie.
Oder gar nicht gibt, aber ehrlich ist das Manko bewusst zu sagen, dieser Unwissenschaftlichkeit. Das ist einer schon bewusst. Ne? Darum lenken ja sozusagen die wirklich die rechten Ideologen ab, indem sie einfach ganz andere Kernbotschaften sagen, also meistens der Elitenangriff, oder der Kickl sagt, in der Regierung sitzen lauter Verlotten. Von uns vielleicht sogar ein paar sagen, ja, sehen wir auch so, aber trotzdem, der Hintergrund dieser Kernbotschaft ist ein anderer. Zu sagen, wir machen ganz gezielt demokratische Einrichtungen, da wir sozusagen angreifen und für nicht mehr legitim erachten.
Und da gibt es, das Interessante ist ja, wenn wir ehrlich sind, fällt ja das auf einen fruchtbaren Boden und da gibt es einen guten Grund dafür, weil natürlich die breite Masse der Menschen zu Recht erlebt, dass diese Form von Demokratie, in der wir heute leben, eigentlich nicht die Möglichkeit bietet, selber über unser Leben wirklich zu bestimmen. Weil solange man nicht auch über die Wirtschaft bestimmt, ist eine Demokratie im weitesten Sinn impotent irgendwie, weil immer die mit viel Geld am Ende des Tages anschaffen. Ja, und alle 5 Jahre einmal eine Kreuzung machen, ist für mich nicht wirkliche Demokratie. Da müssten die Leute in ihrem Alltag, in ihrem Alltagsleben über viele Dinge mitbestimmen. Ich meine jetzt nicht nur partizipative Demokratie, sondern den Rätegedanken. Ja? Und das spüren ja die Leute, dass sie in ihrem Leben eigentlich nichts zu melden haben. Und deswegen fällt das auf einen fruchtbaren Boden. Und das ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber diese Wissenschaftsfeindlichkeit, natürlich hat das offizielle Bildungssystem, das vertritt ja auch Kapitalinteressen. Ja, und das Kapital hat ein Interesse daran, dass du gut bist in einem relativ eingeschränkten Wissensbereich, dort deine Arbeit möglichst schnell, möglichst gut, möglichst profitabel machen kannst. Das Kapital hat überhaupt kein Interesse an Menschen, die selbstständig denken, die kritisch denken und erst recht nicht an Menschen, die sich selbstständig Wissen aneignen können.
Wobei, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil das Interessante ist ja, dass diese ganzen Schwurbler genau das für sich beanspruchen. Die behaupten ja, wir sind ja die Einzigen, die über den Tellerrand blicken und sind ja die Einzigen, die ganze Verschwörung erkennen und das durchblicken. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Paradoxon an der ganzen Geschichte, dass die sich ja auch für den Widerstand halten zum Beispiel. Ja.
Ich glaube, wir müssen schon ein Stück weit auch vor der eigenen Türe kehren. Wenn man zum Beispiel vergleicht, welche Bedeutung Arbeiterinnenbildung gehabt hat bis 1934 in Österreich. Es war wirklich eine der großen Stärken der österreichischen Sozialdemokratie. Bei allem anderen, was man sonst da an dieser Partei schon vor 1934 kritisieren kann. Aber Arbeiterbildung im weitesten Sinn ist ganz groß geschrieben worden irgendwie. Sei das Fremdsprachen lernen, Esperanto lernen, Kurse zu Technik, Kurse natürlich zu allen unseren politischen Grundlagen, zur Volkswirtschaft und. Das ist nach 1945 nie mehr in diesem Ausmaß aufgebaut worden. Irgendwie. Die Volkshochschulen sind eigentlich zu Weiterbildungseinrichtungen geworden, aber nicht mehr zum selbstständigen Denken. Wenn man sich halt die Bildungsprogramme der SPÖ anschaut, dann kommt man teilweise wirklich ins Kotzen, irgendwie, wenn Outfitberatung irgendwie wichtiger ist als die politischen Grundlagen unserer Bewegung. Leute, die Parteischule machen, hören vielleicht einmal eine Minute lang, was es heim für das Programm ist. Übrigens genau eine Diskussion, die heute tagesaktuell ist irgendwie, wo die offizielle Führung der SPÖ eine kritische Bemerkung vom VSSDÖ zur Polizei gleich zum absoluten Skandal erklärt und nicht weiß, dass eine unserer wichtigsten Grundlagen die Forderung nach der Abschaffung bewaffneter stehender Körperschaften war. Historisch ganz wichtig, wohl wissend, dass die immer auf der Seite des Kapitals und der Herrschenden stehen werden. Ja. Und ich glaube, dieses Kehren vor den eigenen Türen muss auch nach sich ziehen, dass man natürlich wieder Bildungsmöglichkeiten abseits des offiziellen Bildungssystems schaffen muss, die über Weiterbildung und Fremdsprachen lernen, so wichtig ist das. Ich meine, ich bin ein Sprachjunkie, ja, das ist jetzt nicht, dass ich das scheiße finde, aber es muss mehr geben. Es muss die Möglichkeit geben, sich selbst Wissen zu erarbeiten, kritisch zu denken und so. Und wenn ich mir denke, was ist da an Traditionen leider nicht mehr wiederbelebt worden, sondern ist das echt tragisch. Also da haben wir tatsächlich als Arbeiterinnenbewegung unsere Mitverantwortung. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn das im offiziellen Bildungssystem schon passieren würde, aber das wird sich im Kapitalismus nicht abspüren irgendwie. Da haben wir die Möglichkeit, dass wir es entweder selber kompensieren oder nicht. Und ja, die Rechten nutzen genau das aus, dass sie sagen, wir haben jetzt die Wahrheit und ihr anderen Dumpfbacken, irgendwie könnt ihr das nicht erkennen, weil die wahre Wahrheit findet man eh nur im Internet, ganz versteckt auf irgendwelche Schwurblerseiten, die sonst niemand kann. Das Interessante ist ja, dass nie Studien, die weiter verbreitet sind, von ihnen zitiert werden. Und es gibt auch in Studien, die weiter verbreitet sind, gibt es genug, was man kritisieren kann. Ich glaube, auch wir sollten einen kritischen Zugang natürlich zur Pharmaindustrie haben und so weiter. Die wollen ihr Geschäft machen irgendwie. Ich glaube, wir sind uns alle absolut einig, dass es der pure Wahnsinn ist, dass Impfstoff in den reichen Ländern gehortet wird, während 80% der Weltbevölkerung noch nicht einmal die Chance auf eine Impfung gehabt haben. Und dass das eine der wesentlichen Ursachen dafür ist, dass das Ding weiter und weiter mutieren wird irgendwie. Das wird nicht aufhören, solange nicht große Teile der Weltbevölkerung geimpft sind. Es ist lieb und nett, wenn wir vielleicht in Österreich 90% Impfquote erreichen, aber es wird uns nichts nutzen, weil dann kommt halt Omega oder was auch immer noch an griechische Buchstaben dazwischen kommt halt irgendwann daher, weil halt irgendeiner sie irgendwo ansteckt, wo er auf Urlaub war. Das ist die Realität. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die man da durchaus kritisch betrachten kann. Und ich würde jetzt gar nicht anfangen mit der Diskussion, weil die haben wir in einem früheren Podcast schon des Öfteren geführt, über das klägliche Versagen der österreichischen Bundesregierung bei einer ernsthaften Bekämpfung der Pandemie. Auch das ist kritisches Denken.
Das darf ich jetzt nicht unterschätzen, weil nur weil jemand was anderes denkt, Ja, heißt es ja noch lange nicht, dass diese Person nicht kritisch denkt. Diese Person denkt halt kritisch in einer Art und Weise, die vielleicht wir nicht nachvollziehen können. Denken, also sie behaupten ja von sich selbst, dass sie kritische Bürger und Bürgerinnen sind. Und dass sie nicht alles glauben, was in der Lügenpresse steht. Und dass sie durchaus bereit sind, für ihr kurzes persönliches Wohlbefinden in einer Gruppe zu stehen, wo genau die gleichen Leute sind, die genauso denken wie sie. Weil wir reden ja da nicht, wir reden ja da von einer Bandbreite von Menschen, vom Oberarzt oder was war der, den sie da jetzt suspendiert haben, bis zum normalsterblichen Bürger. Also da ist ja alles dabei. Und was mir am meisten erschreckt hat, der Standard hat bei der letzten Demo sozusagen ein stenografisches Protokoll angelegt von den Rednern dort. Und es war unglaublich, wann die Menschen, die dort waren, in Applaus ausgebrochen sind. Und zwar immer dann, wenn eindeutig rechte Begriffe gefallen sind. Ja? Also dann haben die Leute applaudiert. Das heißt, diese rechten Begriffe, die ja, wie wir wissen, ganz fürchterliche Auswirkungen gehabt haben, dass Menschen als Ungeziefer, als Ratten bezeichnet werden, dass sie die letzte Bastion sind, man muss das Weiße retten und so weiter. Also da muss man schon aufpassen, weil das ist offensichtlich ganz tief, das verstehen sie alle. Und so wie der Werner schon vorher gesagt hat, das Umdeuten von Begriffen, ja? Wir sind der Widerstand. Und ihr als Historikerin sagt, ihr seid kein Widerstand, weil das funktioniert ein bisschen anders und hat andere Auswirkungen, normalerweise, wenn du im Widerstand bist. Und das war nicht, weil du Verwaltungsstrafe kriegst, weil du deine Maske nicht aufhast. Ja, bitte.
Was auch so erschreckend ist in dem Zusammenhang, ist, dass es ja scheinbar nie weg war.
Genau.
Wir sind jetzt über 70 Jahre nach Kriegsende, das heißt, die Generation, die da jetzt steht, hat eigentlich jetzt ja vielleicht von den Omas noch was gehört, wenn überhaupt, aber der direkte Bezug ist nicht mehr da. Und die neue Situation ist jetzt erst seit 2 Jahren da und das wurde ja alles nicht neu erfunden. Das heißt, dieses ganze Gedankengut war nie weg. Das war immer da. Weil deswegen geht das auch noch immer so rein und ist noch immer so tief. Und das ist ja eigentlich das, was wirklich da so schräg ist.
Es gibt schon was Neues daran. Ja, es ist nicht das Gedankengut, sondern es ist das, wie breite Schichten der Bevölkerung sich das jetzt wieder offen auszusprechen trauen. Ja, und das war jahrzehntelang nicht so. Ja, ich meine, wir sind ja als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik unter anderem ein Teil der Offensive gegen rechts. Früher hat es andere antifaschistische Bündnisse gegeben in Wien, aber wir haben es in Wien eigentlich in den letzten Jahren sehr gut geschafft, dass es keine rechten Massenmobilisierungen gegeben hat in der Stadt. Wir waren immer als Antifaschisten und Antifaschistinnen deutlich größer. Wir haben es teilweise wirklich geschafft, sie von den Straßen zu vertreiben, oder es sind halt 10 versprengte junge Bubis irgendwie am Heldenplatz herumgestanden, bewacht von 2000 Polizisten, und wir haben rundherum den ganzen Ring gehabt oder so. Mittlerweile, und das muss man ganz selbstkritisch und ehrlich eingestehen, mittlerweile sind wir chancenlos, zumindest für den Moment, Mobilisierungen, antifaschistische Mobilisierungen zusammenzubringen, die auch nur ansatzweise groß genug wären, diese rechten Massenaufmärsche, die fast jedes Wochenende in Wien oder in alle anderen Landeshauptstädte und auch noch in viele Bezirksstädte und kleinere Orte stattfinden, auch nur ansatzweise was entgegenzustellen irgendwie. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir das wieder aufbauen irgendwie, weil die Geschichte hat schon mehrmals bewiesen, Faschismus oder jedes rechte Gedankengut kannst mit den besten Argumente allein nicht besiegen, sondern das geht nur mit Massenmobilisierungen tatsächlich. Außer in historischen Ausnahmesituationen, wo die halbe Welt ein paar andere Länder niederbombt. Ja.
Wobei, du hast ja von der Bildung geredet, ne? Zu sagen, ich bin da, die Bildungskultur unserer Organisationen ist immer das Spiegelbild der Organisationskultur. Ne? Also wenn es diese Angebote nicht gibt, dann will man in Wirklichkeit ja diese Angebote gar nicht haben, weil es der Organisation...
Man will keine selbstständig denkenden Basismitglieder haben, weil das einfacher ist für die Obrigkeit.
Das widerspricht der derzeitigen Organisationskultur. Das ist sozusagen zwar sehr, sehr zugespitzt, aber es ist sozusagen eine der Wurzeln, warum wir die Situation, wie sie derzeit ist, so erleben, wie sie ist. Ne? Die zweite ist, und da gibt es schon sozusagen einen historischen Vergleich. Ich sage einmal Vergleich, und ich tue das nicht gleichsetzen, sondern das ist ein Vergleich. dass man das sagen darf, wieder, was eigentlich sozusagen jahrzehntelang verpönt ist, ich sage einmal, es dann immer konservative Parteien das hoffähig machen. Das war in der Vergangenheit so und ist auch jetzt so. Also wenn man sich die Partie um den türkische Partie angeschaut, diesen Rechtspopulismus in Anzügen, sage ich, die haben genau das hoffähig gemacht. Genau diese Aussprache, dass das wieder gesagt werden kann. Man hat bewusst wieder Feindbilder geschaffen. Vorher waren es die Migranten, die Flüchtlinge, dann waren es auf einmal alle Menschen, die einer anderen Religion angehören. Ne? Also, und das ist ja sozusagen jahrhundertelang gepflegt worden. Ne? Also die antisemitischen Witze, glaube ich, gehen in die Landwirtshäuser und auch in unseren, wenn wir irgendwo hingehen, die werden immer noch genauso erzeugt, genauso belacht. Man fühlt sich immer noch lässig und gut, wenn das gesagt wird und denkt in Wirklichkeit nicht nach, was das heißt. Ja?
Es denkt ja keiner noch irgendwie, was Gas geben hast. Ja, deshalb geht der Zweite, der im Auto sitzt. Ja.
Es sind, was mich wundert, ist, also was vergleichbar ist, wahrscheinlich ist mit 1930er Jahren, mit der Weltwirtschaftskrise, viele Arbeitslose waren nicht versorgt, ungewisse Zukunft, können die Kinder nicht versorgen und so weiter und so fort. Und die Leute haben damals eine unpackbare Wut aufgebaut, weil sie sich ohnmächtig gefühlt haben gegenüber allem. Ja, sie haben sie nicht mehr aus sich gesehen. Und diese Wut, kommt mir vor, ist jetzt genau wieder da. Diese Wut, dass man eh nichts tun kann, dass man die ganze Zeit abhängig ist von irgendwelchen Maßnahmen, die am Sonntag um Mitternacht als Verordnung herauskommen, dass viele Leute einfach ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, dass sie nicht auf Urlaub fahren können, weil das Hotel jetzt wieder zu hat, und all diese Dinge, die Leute sind wütend. Und es gibt halt Leute, die sagen halt, okay, es ist halt jetzt so, bad luck. Oder andere, die jetzt einen Grund gefunden haben, ihre ganze aufgestaute Wut schon von früher, ja, was auch immer diesen Menschen in ihrem Leben passiert ist, können sie jetzt kanalisieren. Und eins noch, und sie finden auch Anklang. Also man kann das auch so wie diese antisemitischen Witze, man kann das überall sagen. Und weil, ehrlich gesagt, ich tue mir das nicht mehr an, dass ich mit jemandem diskutiere oder sowas. Und das Zweite, was ist, was sie vollkommen richtig machen, ist, wir haben es eh schon gesagt, keine Fakten, sondern sie sprechen Emotionen an. Ja? Sie sagen, du bist jetzt plötzlich ganz wichtig. Und das haben die Faschisten ja auch schon gemacht, nicht? Da, dass es plötzlich einen Blockwart gegeben hat und plötzlich war der wichtig. Ja? Die Menschen müssen sich wichtig fühlen. Und dann geht es. Und dieses Ansprechen von Emotionen haben wir als GewerkschafterInnen, als SozialdemokratInnen einfach verloren.
Verlernt.
Oder verlernt, ja. Wir kennen das nicht mehr, dass man, wann habt ihr das letzte Mal so eine richtige Rede gehört von einem Politiker oder von einem Gewerkschafter, außer dir natürlich, die so richtig unter die Haut gegangen ist, was du gedacht hast, boah, scheiße, jetzt muss ich echt einmal was tun.
Nein, das hört man ja ständig in internen Diskussionen irgendwie. Wir müssen rational sein, wir müssen seriös sein und so weiter und so fort. Dabei sind Emotionen sind natürlich eine immense politische Stärke und man kann entweder mit negativen oder mit positiven Emotionen arbeiten.
Genau.
Sie, die Rechten, arbeiten mit negativen Emotionen,
genau.
Mit Ausgrenzen. Unsere große Stärke war dann irgendwie, dass wir mit positiven Emotionen gearbeitet haben, mit dem Bild eines Kollektivs, mit Gemeinschaftlichkeit, mit Solidarität, mit einer Zukunft für alle Menschen. Und das ist genau das, was sie ausschließen. Und ich verstehe die Wut der Menschen teilweise irgendwie, weil, man sagen wir uns ehrlich, eigentlich kann der Kapitalismus total glücklich und happy sein, dass dieser fucking Virus daherkommen ist, weil ein paar Monate vor den ersten Infektionen hat eine extrem tiefe Wirtschaftskrise begonnen irgendwie. Alle Zahlen so ab August 2019 oder so haben auf eine irre tiefe Wirtschaftskrise hingewiesen. Und noch haben sie die Aussage gehabt, das liegt nur an der Pandemie. Natürlich ist die von der Pandemie nur vertieft worden. Jeder, der das Gegenteil behauptet, irgendwie wäre einfach nicht ehrlich. Ja? Deswegen behaupten wir das auch nicht. Aber es hätte auch ohne die Pandemie eine sehr, sehr tiefe Wirtschaftskrise gegeben. Gleichzeitig gibt es seit Jahren, und das sieht man sogar in die offiziellen bürgerlichen Umfragen, einen massiven Vertrauensverlust ins politische System. Was mich auch nicht wundert in Wirklichkeit. Ja, weil ich meine, es ist so offensichtlich geworden, gerade mit den ganzen Korruptionsskandalen, wenn wir jetzt in Österreich bleiben, für wen dieses politische System in Wirklichkeit arbeitet. Ja, ich meine, es ist ja nicht, Korruption sind keine Einzelfälle. Eigentlich ist dieses System Korruption. Die Verhaberung von Wirtschaft und Politik ist so tief und so alltäglich irgendwie, dass es eigentlich das einzig Besondere, was momentan passiert ist, ist, dass irgendwer so größenwahnsinnig geworden ist, dass er so offen macht, dass er erwischt wird dabei. Und vorher hat es das immer schon gegeben irgendwie. Wenn ich mir dann anschaue, ja, genau, es, in unseren Organisationen ist es nicht mehr gewünscht, selbstständig denkende Mitglieder zu haben, sondern am liebsten ist ja, das Parteipräsidium beschließt und dann wird das nach unten kommuniziert und die Leute rennen alle und tun das, was von oben kommt irgendwie. Weil die oben die Ideologie befreiten, waren sonst ganz schnell weg irgendwie. Ja, ich persönlich, und ich weiß, das ist auch in unseren Reihen eine Minderheitsmeinung, ich bin ja eigentlich dafür, diesen Personenkult, der ja spätestens mit Kreisky massiv Einzug in der Sozialdemokratie gehalten hat, auf den Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen. Schaffen wir Vorsitzende ab, schaffen wir Spitzenkandidaten ab, machen wir kollektive Leitungsgremien mit 5, 7 Mitgliedern, wo natürlich jeder und jede ein Stück weit Spezialgebiete haben sollte, weil es kann sich nicht jeder überall super auskennen. Aber wir brauchen keine Vorsitzenden. Machen wir doch genau, schaffen wir einmal wieder ein Gegenbild irgendwie zu diesem Führerprinzip, schaffen wir ein Gegenbild, das das Kollektiv auch zum Ausdruck bringt. Ja? Und ich glaube schon, das Interessante ist ja, die Nazis kennen die besten Führer, aber es funktioniert schlicht und einfach allein nicht, sondern du brauchst schon die Schlägermassen auf der Straße. Der Hitler war nicht groß geworden ohne die SA und ohne die SS, das ist die Realität. Und das hat sich ja jetzt auch in Österreich und in vielen Ländern wiederholt irgendwie. Es war rechtes Gedankengut wieder am Vormarsch, egal ob in Form der FPÖ, der AfD, des Front National, von Berlusconi, wie sie alle heißen. Und trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied zu Österreich. Ja, es hat die CDU zum Beispiel in Deutschland hat nie, und es ist eine konservative Partei, es ist eine Partei des Großkapitals, ja, da sind wir uns total einig und niemand von uns wird auch nur auf die Idee kommen, irgendwas Positives an der Partei zu sehen. Aber sie hat sie nie moralisch auf diese tiefe Ebene begeben, irgendwie, dass sie die gleichen Spaltungsmechanismen in die Gesellschaft eintreibt wie die radikale Rechte, was die Kurzpartie in der ÖVP hingegen schon gemacht hat. Und deswegen war es in Österreich viel mehr möglich, dass dieses menschenverachtende, individualisierende und spaltende Gedankengut in noch viel breitere Schichten vordringt, wie es in anderen Ländern ist. Ja, weil wenn man sich die Größenordnung von diesen rechten Aufmärschen aktuell rund um Corona in
das
Österreich...
Das sind ja nicht nur Rechte, das darfst du nicht vergessen.
Deswegen sage ich rechte Aufmärsche.
Ja.
Sie werden von Rechten organisiert,
ja,
und mobilisiert.
Ja.
Das ist die Realität. Dass nicht alle, die mitrennen, Rechte sind, stimmt. Aber man kann ihnen vorwerfen, dass sie mit Rechten marschieren,
ja,
und zweitens, dass sie auf Kundgebungen gehen, auf Demos gehen, die von Rechten organisiert werden. Ja, und das kann ich mir sehr wohl anschauen, wer ist der Veranstalter von irgendeiner Demo. Ja. Und ich glaube, jeder von uns tut das sehr genau irgendwie. Wir überlegen kollektiv sehr genau irgendwie, machen wir bei einer Kundgebung mit, wenn X oder Y das organisiert. Und so haben wir uns zum Beispiel bei einem bestimmten Thema jetzt entschieden, mit einer bestimmten Kraft nicht mehr zusammenzuarbeiten, weil die mit der MFG gemeinsame Veranstaltungen gemacht hat. Das ist für uns einfach unvereinbar miteinander. Also das, und deswegen, ich sag, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn man jetzt die Größenordnungen vergleicht, die rechten Aufmärsche in Österreich weitaus größer sind wie in vergleichbaren Ländern irgendwie. Natürlich gibt es auch in Deutschland, gibt es auch in Frankreich und so weiter und so fort rechte Aufmische zu diesen Themen, aber wenn man das mit der Einwohnerzahl im Vergleich setzt, dann sind sie bei uns in ganz einer anderen Dimension.
Ich glaube deshalb, weil ich zuerst gesagt habe, sozusagen die konservativen Parteien, also in dem Fall bei uns die ÖVP, ne, genau das sozusagen salonfähig gemacht hat. Ne. Und in der Vergangenheit waren sie auch immer die christlichen Sozialen und der Dollfuss und der Schuschnick, ne, die sozusagen.
Der Seipel.
Seipel, also sozusagen. Weg mit den Revolutionären. Also es gibt sozusagen da einen historischen Ansatz dazu, ne, der, ich glaube, in anderen Ländern anders gelaufen ist. Also das muss man auch sehen. Was mich schon fasziniert, so an der jetzigen Situation, ich habe vor kurzem aus dem persönlichen Bereich hat eine Frau, die sich nicht impfen lässt und sagt, in Österreich haben wir eine faschistische Regierung mittlerweile, weil wir eben diese Dinge erlassen. Ne? Die sagt, wirft mir vor, sozusagen, ich habe die Achtung vor den Menschen verloren, weil ich nicht bereit bin, alternative Meinungen zu akzeptieren.
Genau, ja. Das ist ja. Das genau.
Ja. Ja. Und da habe ich gefragt, wie kommt es überhaupt zu dieser Schlussfolgerung? Ja, sozusagen,
ja, weil Ihnen das vorgebetet wird.
Jein. Also sagen, ja. Es stoßt auf fruchtbaren Boden. Ne? Also die Leute sind von Arbeitslosigkeit betroffen, haben dann Job verloren. In dem speziellen Fall ist auch persönlich einiges passiert. Ne? Also warum sind die für das genauso empfänglich, frage ich mich. Also sagen,
dass leichte Erklärungen für komplexe Dinge sein.
Ja, das ist auf der Bewusstseinsebene. Ich glaube, wir sollten uns aber auch die materielle Ebene anschauen. Ja. Und da hat der Werner einen total wichtigen Punkt gemacht. Das ist in den letzten Wochen oder vorletzten Wochen, ich weiß nicht mehr genau, ist eine Studie rausgekommen, die sich angeschaut hat, welche Leute gingen ein Großteil auf diese Themas. Und die interessanten Ergebnisse waren, es sind zu einem überwiegenden Teil Arbeitslose und kleine Selbstständige. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, ja, dann sind es natürlich zwei Gruppen, die in den letzten zwei Jahren, und nicht nur in die letzten zwei, aber in die letzten zwei ganz massiv von der offiziellen Politik kläglichst im Stich gelassen worden sind. Irgendwie das Arbeitslosengeld ist nicht einmal ansatzweise an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst worden, mal ganz abgesehen davon, dass es viel zu niedrig ist grundsätzlich. Ja. Und die kleinen Selbstständigen haben ganz genau mitgekriegt, irgendwie, dass die Großkonzerne, die Bankers und Piras und wie sie alle heißen, die Milliarden nur so nachgeschmissen werden und bei einer kommt der Scheißdreck an und sie müssen ihre Geschäfte dazu sperren. Ja? Das ist keine Rechtfertigung dafür, mit Rechten zu marschieren, aber es hat materielle Ursachen und materielle Ursachen, die wir in der Geschichte gesehen haben. Irgendwie. Wer ist noch als erstes bei der SA gewesen? Es war die Kleinbourgeoisie, also die kleinen Selbstständigen, und es waren die Arbeitslosen. Es waren nicht die Leute, die in die Betriebe gut organisiert waren mit Betriebsräte und Gewerkschaften. Ja. In Berlin zum Beispiel hat es die NSDAP nie geschafft, bessere Wahlergebnisse wie die KPD zusammenzubringen. Ja. Und das ist schon auch was, was sie momentan wiederholt, dass die Zurückgelassenen, die von der offiziellen Politik Zurückgelassenen, einerseits und andererseits müssen wir auch da vor der eigenen Tür kehren, wir haben es nicht geschafft, ihnen Angebote zu machen, die so attraktiv sind, dass man diese Regierung mit vollem Recht von links kritisiert und angreift.
Was man diesen, also allen Menschen, die irgendwie rechtes Gedankengut haben, also mein Totschlagargument ist immer dann, wenn ich mit so jemandem reden muss, es tut mir leid, alles ist so, ist ganz einfach, dass Faschismus noch nie funktioniert hat. Es funktioniert eine gewisse Zeit und dann bricht er zusammen. Ja, also wir sehen das, man, Hitler hat zwar einen Zweiten Weltkrieg ausgelöst, er hat Millionen von Menschen umgebracht, es sind Millionen von Menschen getötet worden und dann war 1945 und dann wollte niemand mehr einen Führer haben, also zumindest nicht er. Und das hat nicht funktioniert mit Mussolini, es hat mit Franco Lang funktioniert, aber es hat im Endeffekt dann auch nicht mehr funktioniert, ganz einfach, weil die Menschen dann draufkommen, dass wenn sie in einem wahren faschistischen System leben, also jetzt nicht dem, was der Werner gerade vorher geschildert hat, sondern in einem wahren faschistischen System leben, dann geht gar nichts mehr. Also nichts mehr. Dann gibt es nur mehr die Parteilinie. Und dann gibt es ein paar, die ein bisschen sich da drüber kommen und neue Posten einnehmen, aber das war es dann auch schon.
Mit so einem Argument wäre ich vorsichtig, weil dann kommt natürlich immer das Gegenargument, dass der Kommunismus ja auch nicht funktioniert hat.
Ja.
Hat es schon mal einen Kommunismus gegeben?
Nicht so, wie wir ihn uns vorstellen.
Ja, drei Monate in Paris des Jahres 1971, ich würde die ersten paar Jahre der jungen Sowjetunion Kommunismus nicht nennen, weil ja Kommunismus erst kommen kann nach einer langen Übergangsphase namens Sozialismus. Aber
man kann immer sagen, dass Demokratie funktioniert. Immer noch besser funktioniert als Faschismus. Also auf jeden Fall besser funktioniert als Faschismus.
Ich glaube, das Interessante ist ja, ich persönlich behaupte ja, dass dieses Virus ein Stück weit die Rettung für die Rechten war. Weil die Identitären zum Beispiel haben ihren Auftrunk gehabt und eigentlich hat sich keiner mehr für die interessiert. Jetzt sind sie wieder die Obermacker auf die Demos. Ja. Und wenn ich jetzt, und ich bin so arrogant, dass ich behaupte, es ist eine Theorie, Verschwörungstheorie.
eine Theorie
oder eine Verschwörungstheorie. Die Rechten sind so gegen Impfen und Co., weil sie gar nicht wollen, dass diese Pandemie weggeht, weil ihnen diese Pandemie einen Zulauf verschafft, wie sie ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt haben. Denen kann nichts Besseres passieren, als dass das Zeug noch Jahrzehnte, dass wir noch jahrzehntelang im Ausnahmezustand leben.
Ich weiß, sie haben jetzt wieder Pandemie. Was, wo sie dagegen sein können.
Genau. Naja, ich glaube, dass die durchaus ja andere Vorstellungen auch noch haben.
Das glaube ich nämlich auch.
Also erstens glaube ich schon, dass sie die Demokratie beseitigen wollen. Ob sie an faschistischen System wirklich arbeiten, bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Ja, sie wollen ja alle Ausländer
loswerden. Sie schaffen sozusagen, sie wollen ein technokratisches System, wo auch Führerprinzipien durchaus funktionieren. Ne? Und wo man schon sagt, wer sind die willkommenen Leute. Und wer sind sozusagen die Leute, die man nicht haben will in dem System? Und das ist nicht einmal nur mit Inländern und Ausländern, sondern ich glaube, da gibt es ja durchaus noch ganz andere Unterscheidungen. Aber ich glaube, an dem arbeiten sie in Wirklichkeit. Mhm. Und das stößt ja gesellschaftlich gesehen ja auf breiteren Konsens. Ja? Sozusagen die Unzufriedenheit mit der Demokratie wird ja gleichgesetzt, ne? Mit der Unzufriedenheit der politischen Ereignisse, arm, reich, wer hat Job, wer hat nicht Job. Also das, glaube ich, sollte man schon auch nochmal sehen. Ja. Darum ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, nur vom Faschismus zu warnen, ja, sondern ich glaube, dass das tiefer in unsere Gesellschaftsstrukturen geht.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, da kommt ja ein ganzes Mindset mit dem Ganzen. Ja. Also, entschuldige.
Ich werde ja nicht nur vom Faschismus warnen, das muss man sowieso bei jeder Gelegenheit, das ist eh ganz klar. Aber wirklich schuld an der ganzen Situation, und das haben wir eigentlich auch in jedem Podcast schon 100-mal erwähnt, ist ja in Wirklichkeit der Kapitalismus. Der hat uns ja auch erst so weit gebracht, dass wir in der jetzigen Situation sind. Weil wer sagt, dass Hinz und Kunz durch die ganze Welt fliegen muss? Wie ist denn dieses Virus überhaupt auf den Menschen übergesprungen? Das passiert durch Nahrungsknappheit, Überbevölkerung, Ungleichverteilung etc. Und daran ist nur der Kapitalismus schuld. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die jetzt unzufrieden sind, ich meine in Österreich gerade die auf der Straße jetzt herumschwurbeln, das sind zwar einerseits, wie du richtig gesagt hast, in der Masse natürlich die, denen es wirklich schlecht geht, aber die Führerpersönlichkeiten, die diese Massen anführen, sind eben nicht Arbeitslose, sondern das sind schon Leute, die dem Kapital nahestehen und das Ganze missbrauchen. Also ich glaube, unser Anspruch, gerade als Sozialdemokraten, muss nach wie vor sein, den Kapitalismus zu bekämpfen. Und das ist was ich halt so an der SPÖ im Moment massiv kritisiere, dass dieser Gedanke überhaupt nicht mehr vorkommt.
Ey, und das ist, ich meine, tatsächlich ist der Faschismus nie an die Macht gekommen, ohne dass das Großkapital dahinter gestanden ist.
Genau.
Tatsächlich hat es noch nie eine faschistische Bewegung gegeben, die Chance gehabt hätte, an die Macht zu kommen, wenn es nicht vorher eine ganz tiefe Wirtschafts- und systemische Krise gegeben hat. Und was hat dann das Großkapital gebraucht? Einen Krisenlöser quasi. Und Faschismus ist in letzter Konsequenz nichts anderes als das radikalste Krisenlösungswerkzeug des Kapitals oder im Kapitalismus. Ja. Also Antifaschismus ohne Antikapitalismus ist schlicht und einfach ein Märchen oder impotent oder wie es das auch immer nennen willst.
Stimmt. Dem ist nicht eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, aber wird das momentan die Situation halt nicht lösen, die wir haben. Weil die Frage ist, wie kommst du zu diesen 40.000 Leuten dazu, die da auf die Straßen gehen in Wien?
Ich glaube, dass das sehr viel tiefer geht. Man muss ja nicht nur diese 40.000 Leute erreichen, sondern dass einmal überhaupt die eigene Basis. Ich glaube, da wird es ja mal anfangen. Dass es eine ganz starke Re-Ideologisierung braucht. Weil auch nur die Basis, die ideologisch gefestigt ist, hat ja dann auch die Power, um andere Menschen mitzunehmen.
Ja, aber momentan ist Sozialdemokratie enorm fad.
Naja, weil sie die Leute sind so gewohnt, wir haben unsere Führer, die machen schon alles gut, es wird ja auch von der Spitze so kommuniziert, wir brauchen nur mehr im Parlament, sobald wir dort wieder 92 Leute haben, machen wir alles gut.
Nichts
wir brauchen, gut. Wir brauchen euch eigentlich nicht dazu. Ja? Und das ist so tief in die Leute mittlerweile drin, dass ihnen gar nicht mehr bewusst ist, dass politische Veränderung Massenmobilisierung braucht. Ich glaube, dass die Hälfte der SPÖ-Mitglieder und wahrscheinlich auch mehr wie die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder noch nie in ihrem Leben auf einer Demo war. Ja? Und dann wundern sie sich, wenn sie nichts verändert.
Massenmobilisierung und Mut, auch unangenehme Dinge auszusprechen.
Genau,
weil das wird es brauchen. Es ist jetzt nicht die Zeit für Kuscheln und für Beschwichtigungen. Die nächsten Jahrzehnte werden in Österreich massiv von Verzicht geprägt sein. Und ich meine jetzt nicht den Verzicht, der wehtut, weil das, was der Mensch wirklich braucht, das wird immer in Überfluss da sein.
Ja, Wohnen ist momentan schon ein heißes Thema.
Wohnen ist ein heißes Thema, aber das ist was, was theoretisch lösbar wäre in einem anderen System.
Ja.
Aber haben wir rausgekriegt, woher die Leute kommen, die da räumlich kommen, sozusagen?
Aus welchem Bezirk meinst du, oder was?
Ja,
was du umziehen musst, oder was?
Nein, das hat mich interessiert. Fährt der viel mit Autobusse nach Wien?
Es gibt angeblich schon so Herde, die so im oberösterreichischen Raum angesiedelt sind, was ja auch wieder irgendwie historisch ein bisschen interessant ist.
Ich weiß, dort bei einer von den Demos bin ich zufälligerweise in der U-Bahn gesessen. Und da ist da so ein ganzer Schippel eingestiegen und die waren alle aus der Südsteiermark.
Die haben böllt.
Aber wir. Und das Arge war an diesen Leuten, jetzt, sie sind draußen am Bahnsteig, sind sie nur ohne Maske gestanden. Und dann wollten sie ohne Maske einsteigen und ganz plötzlich hast du gemerkt, wie sie die Stimmung im Waggon komplett gedreht hat. Sie waren jetzt nicht mehr auf der Demo und viele, sondern sie waren jetzt einige. In einem ziemlich wohlgefüllten U-Bahn-Waggon und so schnell es gar nicht schauen können, ist die Masken aufgehabt haben. Also, sie haben zwar geschimpft drüber wie die anderen und haben auch ein bisschen versucht zu pöbeln oder so, auf das ist halt dann einfach keiner eingegangen und dann, also das war schon, das, also das hat mich als in Wien Wohnende schon sehr gefreut, dass da offensichtlich geil das Voulet sich umdrehen kann.
Ja, ein Thema, das vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn man jetzt gelesen hat, dass sich die Aggression von diesen Schwurbler-Demos dann teilweise gegen Kinder richtet, wenn die da in Kindergärten reinbrüllen. Ich meine, das ist natürlich auch die Rolle der Polizei. Also das ist was man natürlich auch immer ganz kritisch hinterfragen muss. Nicht, dass ich jetzt irgendwie die Polizei per se, abgesehen davon, dass man natürlich in einer idealen Welt keine bewaffneten Einheiten brauchen würde, komplett in Frage stelle, aber es war zum Beispiel gestern eine Diskussion, wo ein Polizeigewerkschafter, ein Blauer, behauptet hat, es sei nicht die Aufgabe der Polizei, die Corona-Maßnahmen zu kontrollieren. Doch ist es, und es ist auch die Aufgabe der Polizei, bei Demos
deeskalierend
zu wirken und eine linke und eine rechte Demo nicht mit zweierlei Maß zu messen. Genau. Und das passiert aber. Und das ist auch immer so ein Alarmzeichen, wo ich mir denke, da laufen wir in die komplett falsche Richtung, wenn es quasi neben den Rechten mitlaufen und vielleicht auch noch ein bisschen mitboschen. Und sobald eine linke Demo ist, bist du eingekesselt. Also das sind schon so Strömungen, wo man einfach ein bisschen Obacht walten lassen
muss. Also hast du vollkommen recht. Ja. Das ist mit den Kindergärten da in Oberösterreich, das war katastrophal. Ne? Also das ist ja, wie kommt jemand auf die Idee, dass er vor einem Kindergarten Kinder anschreit? Ich meine, was sind das für Leute? Da muss man sich nämlich wirklich fragen.
Ich hab vor ein paar Wochen auf Facebook geschrieben, wenn irgendwer unsere Kolleginnen eingreift, dann schäbert es, dann sind natürlich alle Leute daherkommen, Selbstjustiz, Axel und Gewaltigung und tralala. Für mich ist relativ klar, als Betriebsrat habe ich Verantwortung für meine Kollegen und Kolleginnen. Und natürlich haben wir ein Recht auf Selbstverteidigung. Und wir haben Kolleginnen, die arbeiten als Sozialarbeiterinnen in Krankenhäusern und gehen dorthin. Und ich schaue sicher nicht zu, wie irgendein depperter Impfverweigerer Nazi unsere Kolleginnen irgendwie verprügelt. Ja, und dann sollen sie mir Selbstjustiz vorwerfen. Ich nenne das Arbeiterinnen Selbstverteidigung.
Wie deren Freiheitsbegriff definiert ist, das sind ja alles narzisstische Egoisten bis zum geht nicht mehr, weil sie proklamieren ihre Freiheit, aber gehen dann Kinder an. Also ich meine, das ist irgendwie so absurd, dass solche Menschen dann von Freiheit reden.
Meine Freiheit endet mit dem Tod der anderen.
Das ist immer die Freiheit, die sie meinen.
Das ist klassisch, sozusagen, wie man ganz am Anfang gesagt hat, Umdeutung eines Begriffs.
Genau.
Also, sie dann den Freiheitsbegriff umdeuten, ja, also ganz konsequent. Ne? Und das darf man sich einfach nicht gefallen lassen. Sagen, was verstehen wir sozusagen als Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen als Gewerkschaft als Freiheit? Das gehört sozusagen öffentlich klar dargestellt. Ne? Dass jeder Mensch ein Recht auf Wohnen hat, jeder Mensch ein Recht auf ein gutes Einkommen hat, auf ein gutes Leben hat, das ist unser Freiheitsbegriff. Ja?
Genau.
Und Freiheit hat eine Verantwortung und Freiheit hat auch was mit Solidarität zu tun. Sie arbeiten in Wirklichkeit mit dem Freiheitsbegriff, der unter anderem der neue Arbeitgeber des Herrn Ex-Altbundeskanzlers irgendwie vertritt, der Herr Thiel irgendwie, der ein sogenannter Libertärer ist, ja, mit einem absoluten Freiheitsbegriff, der aber eigentlich nur absoluten Egoismus und Individualismus bedeutet. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen unseres 26. Podcasts. Ich glaube, es ist klar, liebe Leute da draußen, die ihr zuhört, wir wissen, dass viele von euch das eh tun, weil wir viele von euch kennen von Demonstrationen, aber wenn wir wirklich wollen irgendwie, dass unsere Straßen wieder mal frei werden irgendwie von diesen rechten Massenaufmärschen, die wir in letzter Zeit zunehmend wieder erleben müssen leider, dann muss euch eins klar sein, daheim sitzen, sich drüber aufregen, auf Facebook drüber schreiben, wird nicht reichen irgendwie, um die rechten Horden von den Straßen zu vertreiben. Dazu wird es notwendig sein, dass da du und du und du auf die Demos kommst, die die Linke organisiert gegen rechte Massenaufmärsche. In diesem Sinne, wie die Sabine noch einen Satz sagen.
Es reicht nicht, die Rechten von den Straßen zu verdrängen. Wir wollen sie bitte auch in keinen Kellerlokalen sitzen haben. Deswegen redet, überzeugt sie Leute.
Ja, aber wir könnten auch einen kleinen Austausch machen. Tausche einen Nazi gegen 100 Flüchtlinge, die dringend ein besseres Leben brauchen. Und irgendein Fleckerl findet man auf der Erde, wo eh keiner hin will. Oder sonst alter Demospruch, Nazis auf den Mond, weil dort oben keiner wohnt. Egal, wie auch immer. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns noch mehr, wenn ihr unseren Podcast weiter verbreitet. Am besten runterzuladen irgendwie oder mit Link zu verschicken von unserer Website auf widerstand.at. Wir freuen uns über Rückmeldungen von euch zu dem Podcast. Wir freuen uns noch mehr, wenn wir euch bei der nächsten Demos gegen das rechte Gesock sehen. Wenn ihr irgendwas zum Sagen habt, mit uns gemeinsam auf die Demos gehen wollt, einen Vorschlag für ein neues Podcast-Thema, dann schreibt uns einfach an kontakt@aufwiderstand.at. Und genau in diesem guten alten Sinne wünschen wir euch gemeinsam ein herzliches Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.